Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für deine Liebe, für deine Treue, dass du gut bist zu uns. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und uns auch dein Wort gegeben hast. Öffne du unsere Herzen jetzt für dein Reden. Amen. Für was lohnt es sich zu kämpfen? Es gibt ganz verschiedene Leute, die für manche Dinge kämpfen. Es gibt Leute, die kämpfen für ihr Idealgewicht und sind deshalb am Verzichten auf manches gutes Essen und so. Aber weil sie denken, das lohnt sich, deshalb kämpfen sie. Es gibt Leute, denen ist es wichtig, um ihr eigenes Recht zu kämpfen. Ab und zu liest man ja in der Zeitung von Leuten, die bis zum Bundesgericht gehen, einfach wegen ganz banalen Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und da denkt man sich, so kurios. Aber wir kennen das ja auch aus dem eigenen Familienleben. Wenn man sich die Kinder ab und zu so beobachtet, sieht man, wie die Kinder sich da um Sachen streiten können. Und dann sind sie immer noch am Streiten, die haben schon längst vergessen, worum sie streiten. Jetzt geht es einfach nur darum, du hast angefangen. Nein, du. Also wir kennen solche kuriosen Sachen, wo man für Sachen kämpft, fürs eigene Recht. Es gibt auch Leute, die kämpfen um einen Muni. Also im Sommer ist es wieder soweit beim Eidgenössischen Schwingfest, das in Burgdorf stattfindet. Da kämpfen starke Männer. Wer kann den Muni, den Siegermuni, erkämpfen und tun sich da, versuchen ins Sägengemäl hineinzuschmeißen. Heute in der Predigt geht es auch um einen Kampf, aber um einen Kampf, wo es sehr viel lohnenswerter ist, dass wir ihn kämpfen. Es geht nämlich darum, dass wir den Segen Gottes erringen. Und dazu gibt es eine ganz interessante Geschichte in der Bibel, die wir miteinander anschauen wollen. Die steht in 1. Mose 32, Abvers 25. 1. Mose 32, Abvers 25. Der Zusammenhang ist der: Jakob ist vor seinem Bruder, dem Esau, geflohen, kehrt aber zurück wieder in seine Heimat. Inzwischen war er zu einer großen Familie geworden. Er hatte viele Mägde, Knechte und auch Viehherden. Er ist also zu einem rechten Reichtum gekommen. Und als er mit seinem ganzen Tross den Fluss Jabbok überqueren wollte, und das tat er, da führte er zunächst sein Hab und Gut über den Fluss und blieb zunächst an der anderen Uferseite zurück. Und jetzt lesen wir von der Begebenheit, die sich dort dann abspielte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er in Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Ein seltsames Ereignis, oder? dass Gott einem in eine Menschengestalt erscheint, das kennen wir von anderen Begebenheiten in der Bibel. Zum Beispiel bei Abraham in 1. Mose 18, da ist Gott dem Abraham erschienen, sogar in dreifacher Person. Und das können wir auf die Dreieinigkeit Gottes deuten. Aber wie sollen wir das jetzt hier verstehen, dass Gott einem Menschen erscheint und der Mensch kämpft mit Gott und der Mensch besiegt sogar Gott? Das ist doch eigenartig, völlig unlogisch. Ja, bei Gott, da laufen manchmal Dinge nicht genauso, wie es nach unserer menschlichen Logik eigentlich gehen müsste. Unsere Vernunft, die ist begrenzt. Unsere Vernunft ist begrenzt und Gott ist größer als unsere Vernunft. Und von daher ist es für uns immer auch ganz entscheidend wichtig als Menschen, dass wir demütig genug sind und sagen, ich anerkenne das. Meine Vernunft, meine Logik, die ist begrenzt und Gott ist Gott und ich ordne mich und mein Verstand Gott unter. Es gibt manche Dinge in der Bibel, die sind nicht einfach zu verstehen, womit wir Mühe machen. Und mit solchen Bibelstellen wollen wir nicht so umgehen, dass wir sagen, ach, das ist halt unlogisch und ich verstehe es nicht, ist nicht Gottes Wort. Wir wollen das nicht irgendwie leichtfertig zur Seite stehen, sondern wir sagen, und das ist trotzdem Gottes Wort. Und das soll für mich ein Zeichen sein, meine Vernunft ist einfach zu wenig groß, um Gott und sein Wort in seiner Fülle zu begreifen. Und trotzdem wollen wir am Vertrauen an Gottes Wort festhalten. Doch jetzt ist etwas interessant, wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen. Nämlich in der Menschheitsgeschichte, da gab es noch einmal eine Begebenheit, wo Menschen mit Gott gekämpft haben und Gott bezwungen haben. Wisst ihr, woran ich denke? Ich denke an das Ereignis, wo Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben gerufen, kreuzige ihn. Und dann hat man Jesus ans Kreuz genagelt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Mit rein menschlicher Logik kann man dieses Ereignis nicht erklären. Man kann mit rein menschlicher Logik nicht sagen, warum musste Gott Mensch werden und sterben? Da sind wir auf Gottes Offenbarung angewiesen. Aber wir kennen den Grund, weil Gott es uns geoffenbart hat. Und es ist ganz interessant, wenn wir die göttliche Antwort lesen, die steht nämlich in Galater 3, Vers 13 und 14 wunderbar zusammengefasst. Da steht nämlich Galater 3, 13 und 14, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und das ist jetzt interessant. Hier finden wir eine Antwort darauf, warum Gott ein zweites Mal von Menschen bezwungen wurde. Dass nämlich Jesus hat den Fluch für uns getragen, der uns hätte treffen müssen. Jesus hat stellvertretend für uns unsere Sünden auf sich genommen. Er ist für uns gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden. Und was ist der Grund dafür? Nicht nur, dass er unsere Sünden getragen hat, sondern wir haben es gelesen, dass der Segen Abrahams auf die Heiden käme. Sehen wir die Parallelen? Der Jakob kämpft mit Gott, Gott lässt sich bezwingen und die Folge ist, Jakob wird gesegnet. Im Neuen Testament, Jesus kommt als Mensch auf die Erde. Der Sohn Gottes, Gott selbst, er wird von Menschen bezwungen, stirbt am Kreuz. Warum? Damit wir durch Jesus den Segen, den Gott verheißen hat, erringen können. Also vielleicht ist das eine Verständnishilfe, diese Parallele, die wir hier sehen, dass dieses Ereignis damals mit Jakob am Jabokfluss wie eine Vorherschattung dessen war, was einmal mit Jesus Christus passieren wollte. Nun wollen wir uns aber der Frage zuwenden, die auch für uns hier ganz relevant ist. Nicht nur, dass das verstandesmäßig für uns eine Erklärung ist, wie kann man das verstehen, sondern wir sehen bei Jakob, er war bereit für den Segen Gottes zu kämpfen, zu ringen. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir ganz persönlich aus? Im Hinblick auf den Segen Gottes. Bist du bereit, auch für den Segen Gottes zu kämpfen? Was darf das Segen Gottes uns kosten? Was sind wir bereit, für den Segen zu geben? Der Jakob, der blieb beharrlich dran, bis er das Versprechen bekam, ich werde dich segnen. Was bedeutet es für uns, nach dem Segen Gottes zu streben? Wie können wir das tun, nach dem Segen Gottes streben? Als erstes bedeutet das natürlich, dass wir Jesus als unseren Retter und Herrn in unser Leben aufnehmen. Denn so haben wir es ja gelesen. Jesus wurde verflucht am Kreuz, damit wir den Segen Gottes erringen. Und dass der Segen Gottes auf uns kommen kann. Und nur wenn wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn in unserem Leben haben, können wir auch den Segen Gottes haben. Und jetzt ist wichtig, dass wir Jesus nicht nur als unseren Erlöser, als unseren Sündenheiland im Leben haben, sondern dass Jesus auch als Herr über uns regieren darf. Manchmal ist es ja so, dass es uns nicht immer leicht fällt, Jesus auch tatsächlich Herr über unser Leben sein zu lassen. Wenn zum Beispiel da jemand ist, der uns mit Worten verletzt hat, ja, wie gehen wir damit um? Ja, da gehen wir am liebsten damit um, so um, dass wir sagen, oh, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Oder den meide ich jetzt lieber, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Und dass wir so Wege gehen, wie es einfach für uns selbst stimmt, für unsere Gefühle. Und wir fragen gar nicht, Herr Jesus, was ist dein Wille, wie ich damit umgehe, dass ich dem anderen bewusst auch vergebe, dass ich mich entscheide, ich trage ihm das nicht nach und dass wir uns vom Herrn Jesus bestimmen lassen, mit dieser Situation umzugehen, wie es ihm entspricht. Und ja, wir wollen ganz bewusst auch sagen, Herr Jesus, ich möchte nach dem Segen ringen. Ich möchte dich auch als Herr über mein Leben regieren lassen, auch in so schwierigen Situationen. Und ich bitte dich da, dass du mir hilfst, mit Freundlichkeit und Güte auch dem anderen zu begegnen. Auf so einem Leben kann Gott seinen Segen legen. Aber ich muss euch sagen, das ist manchmal ein Kampf. Das ist manchmal ein Kampf, wenn Leute uns mit Worten verletzt haben, dass wir dann nicht nach den eigenen Emotionen handeln, sondern nach dem, wie es Gottes Willen entspricht. Nach dem Segen Gottes streben bedeutet für uns auch, dass wir dafür kämpfen, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, immer besser verstehen lernen und auch unser Leben danach ausrichten. Darauf liegt Gottes Segen. Wenn wir auf sein Wort hören und tun, was er uns sagt. Darauf liegt Gottes Segen. Und manchmal ist es ein Kampf, auch so schwierige Bibelstellen, die ein bisschen näher zu verstehen. Und manchmal hilft es, wenn man dann ein bisschen nachforscht. Das ist ein Kampf manchmal, nachzuforschen und Bibelstellen besser zu verstehen. Aber da liegt ein Segen drauf. Aber der größte Kampf ist nicht der, die Bibel besser zu verstehen, damit man es besser weiß, sondern der größte Kampf ist der, die klaren Bibelstellen in die Tat umzusetzen. Achtet mal drauf, manchmal wissen wir ganz genau, was von Gott von uns will, weil das so deutlich in der Bibel steht. Aber das dann auch zu tun, nach dem zu leben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir wissen ganz genau, wo wir eine Sünde im Leben dulden. Und es ist bequemer, die nicht loszulassen, weil es ein Kampf ist, auch mit dieser Sünde zu brechen. Und doch tun wir diesen Kampf scheuen. Aber da liegt kein Segen drauf, wenn wir den Kampf scheuen. Sondern wo wir wissen, die Heilige Schrift deckt uns Sünde auf. Dinge, die falsch sind in unserem Leben, wo nicht Gottes Willen entsprechen. Da wollen wir sagen, ja, Herr. Und ich will das ans Licht bringen. Vielleicht ist hier und da mal auch wichtig, das Gespräch mit einem Seelsorger und einer Seelsorgerin, dass man das bereinigen kann und auch Hilfe hat in dem Kampf. Aber das ist ein Kampf, der lohnt sich. Das ist ein Kampf, der lohnt sich, dass wir Sünde nicht einfach so in unserem Leben dulden, sondern dass wir das von Gott uns aufdecken lassen. Darauf liegt Segen. Nach dem Segen Gottes streben bedeutet auch immer Gebet vor Gott ringen. Ich hoffe, dass wir alle hier im Raum den Wunsch haben, dass ein erwecklicher Aufbruch geschieht. Hast du den Wunsch? Dass noch viele Menschen auch in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft zum Glauben an Jesus Christus finden? Ich hoffe, wir haben fest den Wunsch. Aber da braucht es auch einen Kampf im Gebet. Der Jakob, der hat im Gebet, der hat mit Gott gekämpft am Fluss Jakob, nicht nur bis es Abend war, sondern bis der Morgen angebrochen ist. Ich denke, wir sind manchmal ein bisschen gebetsmüde geworden. Als Gemeinde, als Christenheit hier in der Schweiz. Wir haben es so bequem, wir haben es gut, wir leiden keine Verfolgung. Und es braucht bei uns wie auch einen neuen Aufbruch, eine Entscheidung. Jawohl, ich möchte im Gebet für kämpfen. Dass Gottes Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen im Glauben wachsen können, dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dass wir dem treu sein können. Da braucht es einen Kampf. Und ich wünsche mir, dass wir diese Entscheidung, ich bin bereit, diesen Kampf zu kämpfen, ganz neu treffen. Manchmal ist es bequemer, nicht zu kämpfen. Am Abend den Fernseher einzuschalten und schauen, oh, was kommt da alles. Der Jakob hätte damals auch die Chance gehabt, fernzuschauen. Nicht den technischen Fernseher, sondern der hätte den schönen Sternenhimmel betrachten können, anstatt zu kämpfen. Aber er hat gekämpft, weil er den Segen Gottes haben wollte. Und um den Segen Gottes kämpfen bedeutet manchmal auch, ich verzichte was. Und ich kämpfe für etwas. Ich möchte ganz herzlich Werbung machen, in der Gebetsstunde treu mit dabei zu sein. Das haben wir nötig, das brauchen wir. Und wir wollen besonders für einstehen auch, dass noch mehr Menschen zu Christus finden können und seine Gemeinde gebaut werden kann. Und viele sind ja treu schon im Gebet dabei. Ich möchte nicht nur Werbung machen fürs Gebet bei denen, die sich noch nicht beteiligen, sondern ich möchte auch ganz herzlich allen treuen Betern danken. Das ist so wertvoll. Wir sind so darauf angewiesen, im Gebet getragen zu werden. Ohne den Kampf im Gebet ist Gemeindearbeit nicht möglich. Und von daher möchte ich allen Kämpfern ganz, ganz herzlich danken und alle anderen ermutigen, sich zu beteiligen an diesem enorm wichtigen Kampf. Jakob, der kämpfte den Kampf um den Segen erfolgreich. Wunderbar erfolgreich. Und was war die Folge davon? Ganz logisch. Er konnte fortan ein Leben unter Gottes Segen führen. Jetzt die große Frage, wie sah dieses Leben unter Gottes Segen aus? Sah das so aus, dass er sich fortan der besten Gesundheit erfreuen konnte? Nein, Gott selbst hat ihm da so einen Schlag in die Hüfte gegeben und fortan musste er hinken. Er hatte nicht die beste Gesundheit, sondern war gesundheitlich beeinträchtigt bis an sein Lebensende. Zeigte sich der Segen Gottes dadurch, dass der Jakob ein harmonisches, friedliches, einwandfreies Familienleben hatte? Schön wäre es gewesen. Ihr wisst da die Problematiken da mit seinen Frauen, die sich da gegenseitig zerstritten haben und dann auch die Streitigkeiten unter den Kindern. Der Josef, der bevorzugt wurde und das Neid geschürt hat und dann haben die Brüder den Josef nach Ägypten verkauft und haben den Vater angelogen, der ist irgendwo zerrissen worden von einem Löwe oder was weiß ich für was für von einem wilden Tier. Keine Familienharmonie. Und wie sah es aus mit Leid und Schmerz? Wurde der Jakob von Leid und Schmerz bewahrt? Nein, wie war das für den Jakob schwer, wo seine Söhne ihm die Nachricht vom Josef, die falsche, da gebracht haben. Und er war traurig sein ganzes Leben lang, bis er den Josef wieder hat sehen dürfen. Und dann musste er durch eine Hungersnot hindurch, wusste nicht, wie kann ich meine Familie ernähren. Er war am Ende. Er war wirklich am Ende, musste viele Schweres durchmachen. Unter Gottes Segen leben heißt nicht, dass wir es dann nur noch leicht und einfach haben. Manchmal trifft uns auch als Gläubige, auch wenn wir den Segen Gottes haben, der in Jesus Christus uns verheißen ist, ein hartes Schicksal. Manchmal müssen wir Wege gehen, die wir einfach nicht verstehen. Warum das? Warum lässt Gott das zu? Das gibt es im persönlichen Leben und manchmal auch in der Gemeinde. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet es dann, unter Gottes Segen zu leben? Wenn das nicht unbedingt Gesundheit, schmerzfreies Leben und so weiter ist, was bedeutet es dann, unter Gottes Leben unter Gottes Segen zu leben. In Vers 30b und 31, da steht, und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Unter Gottes Segen leben bedeutet, unsere Seele ist gerettet. Unsere Seele ist gerettet. Wenn unsere Seele gerettet ist, bedeutet das, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit bei Gott sein dürfen. Diese Ewigkeitsperspektive haben, wo es kein Leid, kein Schmerz geben wird. Aber das ist nicht alles, was es bedeutet, gerettet zu sein. Wenn Gott unsere Seele rettet, dann bedeutet es, dass Gott auch unser Leben hier und jetzt auf der Erde auf eine neue Existenzgrundlage stellt. Nämlich, Gott schenkt unserer Seele geistliches Leben. Wir sind nicht länger geistlich tot, sondern wir sind geistlich lebendig. Wir können unser Leben hier auf der Erde aus einer anderen Perspektive leben, mit einer anderen Kraft. Wir können nämlich unser Leben aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus herausleben. Und das verändert vollkommen unser Leben hier auf der Erde. Manchmal lässt Gott in unserem Leben Krankheit zu und nimmt die Krankheit nicht weg. Gott in seiner Souveränität kann natürlich auch heute noch Krankheit heilen und Wunder tun. Von Zeit zu Zeit dürfen wir das auch erleben. Wir haben es auch hier in der Aktion Biblique schon erlebt, dass Gott solche Wunder getan hat, wo er Heilung gemacht hat, wo die Medizin ja keine Antwort wusste, wo Gott eingegriffen hat. Aber manchmal hat Gott andere Wege für uns parat und nimmt die Krankheit nicht weg. Und da schenkt uns Jesus die Kraft, auch die Krankheit anzunehmen und Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Weil wir wissen, die Gesundheit ist nicht das Wichtigste, sondern eine gerettete Seele. Manchmal lässt Gott auch Schwierigkeiten im eigenen Familienleben zu. Manchmal aufgrund vom eigenen Versagen. Und dann kann man wie dran verzweifeln und sich Vorwürfe machen. Warum habe ich das gemacht? Oder es sind sonstige Schwierigkeiten. Und man weiß gar nicht, wie soll das weitergehen. Und man ist wie am Verzweifeln. Aber wir haben eine Kraft in unserem Leben. Und wir dürfen sagen, und Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Klar, wenn wir versagt haben, können wir uns bei Gott um Vergebung bitten. Und auch bei denen, wo wir schuldig geworden sind, dürfen wir um Vergebung bitten. Aber manchmal ja, ist die Situation einfach so schwierig. Und da können wir sagen, und Herr Jesus, du hast es zugelassen und schenk du mir Kraft und die Weisheit, mich in dem allen recht zu verhalten. Und wir haben einen lebendigen Gott, der uns hilft. Und auch wo wir von den äußeren Umständen her viel Schweres zu ertragen haben, wo wir nicht viel Gutes sehen, wo wir keine Zuversicht vor Augen haben, dürfen wir vor Augen haben, und Gott macht es letztendlich gut. Bei der Geschichte mit Jakob und Josef, mit der Schwierigkeit und dem Tragischen, wo die Geschichte alles beinhaltet, sehen wir, dass Gott doch ein gutes Ende hatte. Und da dürfen wir vertrauen, auch wenn ich momentan nichts Gutes sehe. Ich vertraue auf Gott, der letztlich alles in seiner Hand hat und es zu einem guten Ende machen wird. Wer unter dem Segen Gottes lebt, hat es nicht unbedingt immer leicht im Leben. Aber er hat eine neue Kraft und eine neue Perspektive im Leben. Den lebendigen Gott. Er kann sein Leben aus dem Schauen auf Gott heraus leben. Und das ist eine wunderbare Sache. Und dass wir genau mit diesem Gedanken auch unser Leben gestalten, das ist mein großes Anliegen. Wenn wir die wichtigsten Punkte nochmal anschauen, sehen wir, wir können ja nur deshalb ein Leben unter Gottes Segen führen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Weil Gott sich dort am Kreuz hat besiegen lassen. Und so dürfen wir heute nun im Glauben an Jesus ein Leben unter Gottes Segen führen. Aber das bedeutet auch, dass wir ihm die Herrschaft in allem übergeben. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du ganz bewusst sagen musst, ja, da will ich mich dem Herrn unterordnen und nicht mich von meinen eigenen Gefühlen leiten lassen? Wir haben gesehen, dass wir als Gläubige auch manchmal herausgefordert sind, um den Segen Gottes zu kämpfen. Im Hören auf das Wort Gottes, das Kämpfen im Gebet, gibt es Punkte, wo du weißt, jawohl, hier sollte ich in den Kampf investieren, in den Kampf um den Segen Gottes, ich möchte dich ermutigen, kämpfe diesen Kampf, denn es lohnt sich, von Gott gesegnet zu werden. Und abschließend haben wir gesehen, der Segen Gottes hat seine Erfüllung nicht in einem guten, schönen Leben hier auf der Erde, sondern in einem Leben, wo wir aus der Gegenwart Gottes heraus unser Leben mit unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen hier auf der Erde führen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns redest und du weißt, wo wir jetzt gerade auch betroffen worden sind durch das Reden in deinem Wort. Hilf du uns, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein können. Amen.